Martin. Guten Morgen nach Stuttgart.
Guten Morgen, Julia. Hallo. Hallo nach Berlin.
So, heute ist ja 12.6. Ich wollte gerade schon 11.6. sagen, weil wir haben gestern schon mal versucht, eine Aufnahme zu starten. Das ist technisch nicht geglückt. Jetzt versuchen wir es heute nochmal und versuchen, die schnell online zu stellen, weil wir wollen natürlich heute auch zumindest über ein paar Aspekte der zurückliegenden Europawahl am letzten Sonntag reden.
Genau, also Europawahl, Europa hat gewählt und Europa hat sehr rechts gewählt. Also große Teile auch der deutschen Bevölkerung haben rechts gewählt, das heißt, haben sich für die AfD entschieden. Und wir wollten uns heute mal so ein bisschen genauer mit einer Gruppe beschäftigen, und zwar mit den die zum ersten Mal wählen dürfen jetzt, also die 16- bis 24-Jährigen. Natürlich sind da auch, wenn man 24 ist, durfte man schon mal wählen, aber die 16- bis 24-Jährigen, die sich ja zur Überraschung vieler auch, ich sage jetzt mal, eher in Richtung AfD bewegt haben. Also da sind wir so um die 20%, die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf gerade, die sich für die AfD entschieden haben, aber auch viele, die sich für die Konservativen entschieden haben, also die gesagt haben, naja, Union, also CDU, CSU, da fühlen wir uns politisch zu Hause.
Genau. Ja, wobei es damit schon anfängt sozusagen, wir wollen ja darüber sprechen und vielleicht aber auch so ein bisschen diese Aufregung da rausnehmen, die sich da vielleicht so ein bisschen gerade drumrum, also die da drum gemacht wird und gleichzeitig aber auch gucken, worum geht's denn eigentlich? Aber ein Punkt finde ich jetzt ganz interessant, den du irgendwie nochmal gesagt hast, ist die 16- bis 24-Jährigen. Eigentlich wäre es schon, würde ich mir schon wünschen, nochmal eine Auswertung zu kriegen, wo dieses 16 bis 24 vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker aufgedröselt wird, weil das ist ja wirklich interessant, also ohne jetzt irgendwie das vor dem Hintergrund so des Shamings irgendwie zu machen, weil es bildet im Prinzip genau das ab, was in der Gesamtgesellschaft auch passiert ist, ne? Warum sollen die Jugendlichen besser sein, ist ja die Frage, in Anführungsstrichen besser, aber was gerade die zum allerersten Mal gewählt haben, das fände ich schon auch noch mal interessanter als die irgendwie vielleicht schon ein oder zwei Wahlen hinter sich haben.
Total, ne? Weil also 16 bis 24, wenn ich mir mal überlege, wo ich im Kopf mit 16 war und wo ich mit 24
krass
war, also das sind zwei unterschiedliche Menschen einfach und das sind komplett unterschiedliche Situationen, mit 16 in der Schule noch gewesen und mit 24 irgendwie war es bei mir dann schon irgendwie in der Uni und sowas, also da liegt auch so viel dazwischen. Oder teilweise schon im Berufsleben, wenn man jetzt irgendwie Bachelor macht oder sowas. Also wirklich komplett unterschiedlich.
Ausbildung gibt es auch noch.
Ausbildung natürlich, dass man irgendwie sowas macht. Ja. Ich gehe jetzt nur gerade von meinem Fall einfach aus. Deswegen finde ich das schon schwierig. Also ich finde das eine sehr große Gruppe. Ich verstehe natürlich, dass man das irgendwie zusammenfassen muss. Und ich habe auch weniger Probleme damit, wenn ich dann ab 24 rechne, ab 24 bis wegen mir Mitte, Ende 30 oder sowas. Da passiert so gefühlt auch noch viel, aber nicht so viel wie in dieser Zeit zwischen 16 und 24. Deswegen, da würde ich mir schon auch nochmal so eine neue also quasi von denen, wie du sagst, von denen, die zum ersten Mal gewählt haben, einfach die mal als Kategorie nehmen oder vielleicht auch mal ganz gezielt wirklich 16 bis 18. Also vorher durftest du ab 18 wählen. Was haben genau die Gruppe, die jetzt da neu reingerutscht ist, was haben die gewählt? Und dann natürlich der Punkt, über den wir auch schon öfter gesprochen haben, ne, dieses, man kann es einfach nicht pauschal sagen. So die jungen Leute, diese, auch wenn wir sagen jetzt die 16- bis 18-Jährigen oder die Teenager noch oder sowas, es ist einfach unglaublich schwierig zu sagen, dass es so eine Gruppe ist. Wir sagen ja auch nicht die Berufstätigen oder wir sagen ja auch nicht irgendwie die jetzt mit 30-Jährigen oder sowas, ne? Sondern wir denken gerne in Kategorien. Ich meine, wir sind beide irgendwie bei der Soziologie zu Hause, ne? Wir machen ja diese Schubladen, wo die ganzen Leute immer reingesteckt werden. Aber eigentlich funktioniert es nicht ganz so gut, finde ich.
Nee, das finde ich absolut. Also, dass das nicht funktioniert. Und ich finde halt auch so, dass die Annahme so, alle Jugendlichen sind irgendwie total nachhaltig und bewusst und eher links und was weiß ich was, ist doch auch totaler Quatsch. Also ich meine, Jugendliche leben auch in Familien, die werden geprägt durch Familien. Und natürlich gibt es nicht nur irgendwie Jugendliche, die gegen irgendwie Rechtsextremismus auf die Straße gehen. So, ich bin so ein bisschen gespalten, ob jetzt, ich meine, wir machen da ja jetzt quasi dadurch, dass wir das uns auch vornehmen, auch zum Thema, aber ob diese ganze Aufregung darum an der richtigen Stelle geäußert wird und ob die Aufregung wirklich so berechtigt ist, sondern einfach zu sagen, ja, hey, das ist eine Folge von irgendwas. Das ist ja genau das, was wir eben schon gesagt haben. Die Generation ist einfach genauso heterogen wie jede andere Generation auch. Die Mitte ist heterogen, die Älteren sind heterogen. Also ich weiß, ich frage mich auch als Soziologin manchmal, ob dieses ganze Generationending, ob uns das in irgendeiner Form weiterhilft. So.
Ja, total.
Sondern ja, es mehr um Lebenswelten geht. Also natürlich gibt es eine Lebenswelt, die auch diese junge Generation ein, zum Beispiel Schule. So, klar. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, setzt sich eine Lebenswelt aus mehr zusammen als, die gehen jetzt alle in die 9. Klasse oder was weiß ich was.
Ich, wenn man das gerade noch so ein bisschen weiterdenkt, also Lebenswelten auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch noch so ein bisschen, wir hatten da auch mal drüber gesprochen, das fand ich auch total spannend, dass einfach junge Leute auch einen anderen zeitlichen Rhythmus haben. Also die nehmen jetzt auch Deutschland anders wahr als ich jetzt zum Beispiel oder als du. Also wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt bei mir einfach mal zurückgehe, so der 16-, 18-jährige Martin, ja, der war deutlich später nachts oder deutlich öfter nachts unterwegs als jetzt der 39-jährige Martin oder sowas, ne? Das heißt, ich bin einfach
nicht
jetzt...
Ganz. Du bist auch nachts unterwegs, aber mehr
aber ich
zu
bin,
Hause, weil du eine kleine Tochter hast.
Genau, weil ich dann vielleicht nicht schlafen kann. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt wirklich, ich lege manchmal um 9:30 im Bett und bin einfach froh, dass ich dann schlafen kann. Und ich fühle mich manchmal komisch, weil wenn ich den Rollladen hochmache, sehe ich draußen, ist es noch hell und gefühlt hört man noch Kinder spielen draußen. Und ich bin einfach müde und will schlafen. Und wenn ich so an dieses, an diese Zeit denke, so 16, 17, 18, irgendwie. Ich habe mich da jetzt auch nicht immer dran gehalten an diese Ausgangszeiten. Ich meine, mit 16, glaube ich, darf man bis 12 raus oder sowas. Bei uns war das jetzt nicht ganz so streng alles. Deswegen, man nimmt natürlich auch das nochmal alles anders wahr, auch diesen Vibe quasi in der Stadt irgendwie sowas. Das heißt, da ist, wie soll ich das sagen, das ist ein anderes Leben irgendwie und man hat da auch komplett andere Eindrücke und alles und vielleicht werden dann auch Situationen als gefährlicher, als anders, als bedrohlicher oder auch vielleicht auch als schöner, wie auch immer, wahrgenommen, als das jetzt in der Lebenswelt von einem irgendwie Mitte, Ende 30-Jährigen irgendwie sowas ist oder wenn man
absolut
voll im Berufsleben steht. Deswegen.
Ja, absolut. Und natürlich auch, also ich meine, ich glaube einfach, auch das System Schule, also das verstehen vielleicht auch noch Eltern, aber viele andere haben da ja auch gar keinen Bezug mehr dazu, was die Kinder auch oder die Jugendlichen in der Schule auch selbst erleben. Die sind doch mit allem konfrontiert. Also die sind mit die sind doch mit dem gesamten politischen Spektrum, was wir sozusagen haben, auch in den Schulen konfrontiert. Also und ja, vielleicht dann an der Stadtteilschule irgendwie mehr mit dem Spektrum als an einem Gymnasium, wobei ich das jetzt auch mal bezweifeln würde. Klar, natürlich, da gibt es Unterschiede. Es kommt auf den Stadtteil auch drauf an, den du bist, aber trotzdem. Also die kriegen doch die ganze Bandbreite politischer Meinung, kriegen die doch auch in der Schule mit und sie kriegen natürlich auch mit, wer sich wie verhält. Also die sind ja auch mit dem Verhalten, mit bestimmten Parolen, mit bestimmten Meinungen, sind die doch tagtäglich viel mehr konfrontiert als ich zum Beispiel, die ich irgendwie in doch einer sehr einheitlichen Blase sich bewegt und gar nicht diese Vielfalt an politischen Meinungen, die dann auch ins Extreme gehen können, persönlich erlebe, also vielleicht auf der Straße und beim Einkaufen oder was, aber da kann ich mich umdrehen und gehen im Zweifel. So in der Schule, wenn du irgendwie 2 Sitze weiter jemand sitzt, der irgendwie eine komplett andere Meinung hat, dann kannst du dich nicht umdrehen und einfach gehen. Du bist jeden Tag damit konfrontiert, so.
Und wenn da jemand sitzt, auch mit dem man nicht diskutieren kann oder reden kann, irgendwie sowas, es gibt ja auch einfach Leute, wo das nicht funktioniert. Und ich musste gerade dran denken, wie du nochmal Schule gesagt hast. Also Wir reden immer so dieses, irgendwie Lehrer, Lehrerinnen sind überfordert, es sind zu volle Klassen, Integration funktioniert nicht, vielleicht viele sprechen auch nicht einfach die gleiche Sprache, also dass man auf einem Level irgendwie starten kann. Das kriegen natürlich Schülerinnen und Schüler nochmal ganz anders mit, als wenn wir ganz abstrakt drüber reden, ja, unser Schulsystem ist überlastet. Ja, also die kriegen das natürlich mit, wenn da gerade die Lehrkraft einfach nicht mehr die Kontrolle hat und sich da einen abrackert und einfach nicht mehr weiß, wie sie Inhalte irgendwie rüberbringen kann. Wo es eigentlich nicht mehr darum geht, wenn wir über Inhalte sprechen, wirklich zu sagen, okay, jetzt wird Lernstoff irgendwie weitergegeben, sondern da wird versucht, einfach nur ein Zusammenleben zu ermöglichen und irgendwie Ruhe reinzukriegen. Und das nehmen die natürlich nochmal ganz anders wahr, als wenn wir da irgendwie drüber reden. Wenn wir zum Beispiel in einem, ich meine, wir haben beide Panels da schon dazu moderiert, ne? Dann wird dann gesagt, naja, also wir müssen das Schulsystem oder das Bildungssystem reformieren. Und dann wurden dann viel gesagt, nee, nee, das geht schon irgendwie. Und das ist halt eine komplett andere Perspektive, die aus der betroffenen Sicht einfach auch mal schaut, ne?
Ja, und also ich habe gerade, und das hat mich echt ziemlich beeindruckt, auf Instagram ein Video von einer Jugendlichen gesehen, die ihrem Ärger ziemlich Luft macht, weil sie sagt, ja, was regt ihr euch eigentlich alle auf? So hättet ihr uns mal vorher gefragt, dann hätten wir euch sagen können, was abgeht, wie unsere Welt ist. Wenn ihr uns einbinden würdet, wenn euch nicht immer sozusagen scheißegal wäre, ob jetzt irgendwie Bildung, ja, ob jetzt Schulen funktionieren, ja, was jetzt irgendwie alles ist, wie der Bildungsrückstand nach Corona aufgeholt werden soll. Und wenn das nicht immer sozusagen nach hinten fallen würde und ihr vielleicht unser Wissen irgendwie nutzen würdet über das, was abgeht, dann werdet ihr vielleicht auch nicht erstaunt und jetzt fallt ihr alle aus allen Wolken. Ich finde das total, ich fand das echt sehr beeindruckend, weil ich glaube so, dass ja die junge Generation auch so eine Art, also ich glaube, wir sehen die nicht als Expertinnen und Experten. Also wir schimpfen jetzt alle auf TikTok und wie schrecklich und es gibt Rufe nach einem TikTok-Verbot, die ich zum Teil auch durchaus, also die ich jetzt nicht irgendwie die ich zum Teil auch nachvollziehen kann. Aber wir sind so schnell mit dem Verbot dabei. Also das Ding ist, die Jugendlichen haben ja Expertenwissen dadurch. Die wissen, wie das funktioniert. Die können sagen irgendwie, so und so und so läuft es. Die können sagen, Mensch, guck mal, da sind ganz viele Rechte unterwegs. So. Die sind Expertinnen und Experten in eigener Sache und damit quasi auch sowas wie so ein ja, auch Seismograph von gesellschaftlichen Entwicklungen. Und ich meine, das ist die Generation, die irgendwie dann unsere Zukunft mitgestalten muss. So, die müssen jetzt sozusagen auch eingebunden werden, um ihre eigene Zukunft mitzugestalten. Und ich glaube, so dieses eher zu nutzen, anstatt zu sagen, na ja, die haben ja noch nicht so viel Erfahrung und die wissen ja noch nicht, wie es abgeht, so und immer so ein bisschen paternalistisch irgendwie dazu tun. Wahrscheinlich, das funktioniert, glaube ich, einfach in einer Gesellschaft, die so ist wie unsere, wo wir alle Expertise brauchen, weil es einfach so viele verschiedene Bereiche gibt, in denen gerade irgendwie ganz viel passiert, funktioniert das, glaube ich, einfach nicht mehr.
Ja, und dann fühlt man sich einfach nicht ernst genommen, ne? Wenn man nicht gefragt wird, wenn über den eigenen Kopf entschieden wird und wenn da irgendwie so dieser Kontakt fehlt, ne? Also dieses, ich meine, ich habe ja auch manchmal schon das Gefühl, ne, dass dann irgendwie, dass der Kontakt irgendwie so fehlt. Und gerade wenn du dann jung bist, du bist in der Schule oder bist gerade fertig, Ausbildung startet und du hast einfach das Gefühl, naja, okay, da findet keine Kommunikation, da findet kein Austausch statt, sondern es ist eher so eine Einbahnstraße, die hier stattfindet, dann ist es natürlich schwierig. Und wenn wir über TikTok sprechen, also so ein TikTok-Verbot, ganz ehrlich, Verbote haben in den wenigsten Fällen irgendwas gebracht, wenn TikTok verboten werden sollte, ne? Also ich glaube nicht, dass das überhaupt durchsetzbar ist. Da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, auch Sachen, die gesperrt werden, sich irgendwie noch draufzuziehen, dann suchen die sich eine andere Plattform. Ja, also das ist ja einfach nur ein Verlagern des Problems. Das Problem wird ja da gar nicht angegangen. Und es ist halt einfach so. Früher war Instagram die coole Plattform, ja. Aber jetzt kommen halt die ganzen alten Leute alle auf Instagram, und die ganzen Unternehmen und nur noch Werbung da und da. Natürlich suchen die sich eine eigene Plattform. Vorher war es noch Snapchat, das ist jetzt nicht mehr ganz so. Also da kommt halt dann was anderes. Das ist dann einfach so. Und vielleicht muss man das den jungen Leuten, jetzt sage ich es auch schon so pauschalisierend, zugestehen, dass die ihren eigenen Ort haben, wo eben nicht die ganzen anderen, die ganzen Erwachsenen, die ganzen irgendwie so auch noch rumhängen. Und
Ja, das Problem ist nur, es gibt eben Erwachsene, die da rumhängen. Und das sind genau die, die jetzt massiv politisch sozusagen gewonnen haben, ne? Und das ist ja das
genau.
Problem dann sozusagen, ne?
Genau, aber da ist dann halt auch wieder wichtig, und da müsste man dann vielleicht auch nochmal irgendwie an der schulischen Komponente oder da nochmal rangehen, dass wir über Medienkompetenz sprechen, dass wir darüber
Absolut.
sprechen, wie solche Videos, wie sowas eingeordnet werden kann, wie solche Inhalte eingeordnet werden kann, was eine gute Quelle ist oder was eine vertrauenswürdige Quelle ist und was vielleicht keine vertrauenswürdige Quelle ist. Und ich glaube, da haben wir natürlich ein Riesenproblem. Wir haben vorhin über diese Überlastung gesprochen. Es gibt natürlich eine Überlastung, aber wir müssen uns da, glaube ich, auch einfach mal ehrlich machen, selbst wenn keine Überlastung da ist, wir haben einfach viele Lehrkräfte, die eben selbst keine Medienkompetenz haben. Ja? Wie sollen die denn Medienkompetenz vermitteln? Wir haben das in Covid-Zeiten gesehen. Wie lange hat es gedauert und wie schwierig war es für manche Lehrkräfte, einen Online-Unterricht irgendwie abzuhalten? Weil da ist überhaupt keine oder wenig Fähigkeiten quasi da, mit der Technik umzugehen. Und wenn die Technik nicht kennen, dann werden die natürlich auch von den Schülerinnen und Schülern überhaupt nicht ernst genommen, ne? Also wenn man, das macht ja gar keinen Sinn. Also ein guter Freund von mir ist Lehrer für Mathe und für Sport. Und der ist so begeistert einfach, was diese Technik angeht. Und der hat es schon vorher gemacht. Der hat dann eine Chatgruppe mit seinen Schülerinnen, mit den Schülern gehabt, hat dann kleine Videos geschnitten für die, hat dann so kleine animierte Sachen, die man sich ja mittlerweile, muss man nicht mehr selbst alles designen und programmieren. Da gibt es ja auch ganz viel gemacht und hat immer wieder die einbezogen und hat dann wirklich auf die auch gesagt, naja, komm, wir machen jetzt mal den Unterricht für den Sportunterricht in Corona-Zeiten, dann haben die gesagt, jetzt dreht Videos von euch und macht irgendwie, jeder entwickelt eine coole Übung oder irgendwas, und hat die dann so mit einbezogen und hat dann auch deren Lebenswelt, also TikTok und alles, wirklich mit einbezogen. Man hat gesagt, hey, wir gehen in so eine Richtung. Das fand ich total cool und fand ich total spannend. Und der hat natürlich jetzt auch ein ganz anderes Standing, so ein bisschen bei den Leuten, weil die ihn einfach auch ernst nehmen und sagen, okay, der kann uns da auch was erzählen. Und wenn er ihnen dann was, das war gar nicht seine Aufgabe in dem Moment, ne, also Mathe und Sport, aber über Medienkompetenz erzählt, dann haben die den halt auch ernst genommen. So, weil die gesagt haben, okay, der weiß, von was er da gerade spricht. Er ist zwar alt, ja, so, und weiß es halt irgendwie, ist eine andere Generation, aber er setzt sich mit diesen Themen auseinander und redet nicht einfach nur, ja, lass es verbieten, da sind Leute unterwegs, mit denen irgendwie, die radikalisieren quasi. Also.
Aber das, was du sagst, das finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist eben das Thema Vorbilder, ne? Und das meinte ich vorhin. Also wir regen uns jetzt darüber auf, dass die junge Generation irgendwie zu einem, ich weiß den Prozentsatz jetzt ehrlich gesagt, es ist mir auch ehrlich gesagt egal, es wird irgendwie um die knapp 20% oder was AfD gewählt hat, aber gesamtgesellschaftlich sind es auch 16%. So, und ich meine, warum? Also ja, das ist schlimm, dass die junge, aber die haben uns als Vorbilder so. Und die spüren doch im Moment gerade, was hier für eine Stimmung auch herrscht. Und das ist, finde ich, auch nochmal so ein Punkt. Und wir sind ja auch oft, ne, also wir beide in unseren Gesprächen, wir neigen ja jetzt auch vielleicht nicht immer dazu, sprühenden Optimismus zu verbreiten. Und ich muss sagen, ich denke da jetzt
wir
gerade
arbeiten
drüber
dran,
nach.
wir
Ob,
arbeiten dran.
ja, ja, ob man das vielleicht auch eher muss, weil ganz ehrlich, uns geht es auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Jetzt, also die Spaltung wird größer und das ist ein Riesenproblem. Und das ist ja auch eines der Probleme. Aber wir leben in einem Land, das einfach wahnsinnig viele Vorzüge hat, auch gegenüber anderen Ländern. Das im Moment nicht mehr vielleicht so gut dasteht, wie es mal war, aber was auch immer wieder, ja, dahin geredet wird. Also wir verbreiten im Moment überhaupt keine Lust auf Zukunft. Wir verbreiten nicht das Gefühl so, ja, es ist schwierig, aber es ist möglich, dass wir das schaffen. Lasst uns aufeinander vertrauen. Lasst uns irgendwie jeder und jede an seinem und ihrem Platz irgendwie, was können wir gemeinsam tun? Weil wir leben in einer Gesellschaft, die es einfach total wert ist, dass wir daran glauben, dass wir aus eigener Kraft auch irgendwie die Zukunft gestalten können. Das ist irgendwie nicht immer nur mit Oh und Sorgen und Verboten und Ängsten und was weiß ich, was alles zu tun hat. Und ich meine, das kriegen doch die jungen Leute, die kriegen das in voller Wucht ab, wenn abends am Armutstisch irgendwie wieder irgendwie gesagt wird, wie schlimm alles ist und die Ampelregierung und sowieso und alles ganz schrecklich und wenn man sich nicht mehr auf das konzentriert, wo wir, aus dem wir Kraft schöpfen können, so. Also das klingt jetzt natürlich auch alles wieder sehr theoretisch, aber es gibt ja genug Beispiele, die da maßgeblich sein könnten. Also was tun wir für Fortschritt? Was tun wir für, alle reden von, wir müssen auf alles Mögliche verzichten und sicherlich müssen wir vielleicht auf manches verzichten, aber es gibt auch nachhaltiges Wachstum. Es gibt auch irgendwie Möglichkeiten, irgendwie nachhaltig zu wachsen, die Kreislaufwirtschaft irgendwie mehr anzukurbeln, auch dass alle davon profitieren. Und das viel mehr in den Vordergrund zu stellen, Mitmenschlichkeit, was das irgendwie sozusagen auch bewirken kann, Solidarität. Und ich glaube, da arbeiten viele Eltern und Lehrerinnen und Lehrer echt hart dran. Aber ich finde ehrlich gesagt auch, es muss irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Haltung auch mehr werden.
Ja, ich meine total solche Themen, zum Beispiel, wie du gerade sagst, Kreislaufwirtschaft, ne, das hat ja so viel Potenzial, auch dass man da mal positiver drüber nachdenken könnte. Und da könnte man ja auch innovationsführend werden in so einem Bereich. Das heißt, es ist auch nochmal eine sehr, sehr zukunftsgewandte Technologie, oder die man da einfach implementieren könnte, wo man sagen könnte, hey, da könnte man jetzt wieder innovationsführend werden. Und das ist natürlich auch wieder Riesenpotenziale, aber ich verstehe das total. Das ist irgendwie, dass da so ein bisschen die Perspektive flöten geht wegen dieser Stimmung, die einfach, ich meine, wir leben in einem tollen Land, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, wir sehen das bloß ganz oft nicht. Freiheit, wir haben einfach diese Freiheit, Sachen zu machen, wir haben Freiheit, dass wir einfach jetzt hier über solche Themen sprechen können, ohne dass wir Angst haben müssen, dass da jetzt jemand irgendwie den Stecker zieht oder sowas, ne? Oder dass da gleich jemand an der Tür klingelt bei uns. Wir haben einfach so viele Chancen, Freiheit, so viele Möglichkeiten und so viele Optionen. Natürlich kann man sagen, ja, in den letzten Jahren irgendwie war einfach die Wirtschaft ist einfach steil berghoch gegangen und hat eigentlich alles mitgezogen. Wenn man ehrlich ist, einfach die Wirtschaft hat alles mit nach oben gezogen. Das waren nicht die tollen politischen Entscheidungen, die uns dahin gebracht haben, sondern es waren hauptsächlich einfach eine sehr, sehr gut laufende Wirtschaft, sehr gut laufender Export. Und das hat einfach unglaublich viel bewirkt und hat viele Sachen, ja, so ein bisschen auch verschleiert. Wir sehen es an der Infrastruktur, wir sehen an alle möglichen Sachen, die uns jetzt irgendwie auf die Füße fallen. Ich überlege mir nur, wie könnte man da wieder hinkommen, ne? Also ich meine, klar, jetzt steht eine Europameisterschaft im Fußball steht irgendwie an, die für so eine Stimmung wieder sorgen könnte. Also ich, da muss ich leider ein bisschen pessimistisch sein. Ich weiß nicht, also so ein Sommermärchen 2026 irgendwie werden wir wohl nicht mehr hinkriegen. Aber
da wird ja jetzt auch schon wieder viel zu überhöhte Erwartung, finde ich. Jetzt soll das Sommermärchen es richten. Jetzt irgendwie wäre es, also jetzt wird alles wieder nach dem Sommermärchen ausgerichtet. Als wenn sozusagen, mir tun die Fußballer jetzt schon leid. Also,
die
was
können
die
ja nur scheitern. Wenn die nicht Europameister werden, dann haben sie versagt, quasi so. Also, das ist,
also die sollen jetzt unsere gesellschaftlichen Probleme lösen und dafür sorgen, was weiß ich, dass wir keine Neuwahlen haben. Weißt du, so, also es ist einfach so absurd, weil wir es irgendwie nicht gebacken kriegen, sozusagen uns auf das zu konzentrieren, wo wir wirklich Gestaltungsmacht haben, die irgendwie sozusagen das Gemeinsame zu stärken. So.
Aber wie, ja, was könnte man machen? Also was könnte man wirklich machen, um jungen Leuten mehr Gehör zu geben, um zu sagen, okay, wir nehmen euch ernst. Ihr seid die Zukunft, ihr müsst das alles mal weitermachen. Ihr seid eigentlich auch für die ganzen Rentenzahlungen verantwortlich. Ne? Irgendwo muss das Geld ja reinkommen. Wie könnte man das machen? Also was ist da eine Möglichkeit? Also ich meine, Fragen und Zuhören ist eine gute Möglichkeit. Das wäre schon mal so der erste Punkt.
Na, konsequent in den öffentlichen Diskurs einbinden, ne? Also zu allen Themen, zu denen Jugendliche auch was oder junge Menschen auch was zu sagen haben, eigentlich konsequent in den Diskurs einbinden, in Veranstaltungen einbinden, sie nutzen als, und das finde ich wirklich ein Punkt, den ich wichtig finde, als Expertinnen und Experten nutzen. Also sie haben einfach ein spezifisches Wissen, in das wir uns zum Teil einfach, also ganz ehrlich, da ich weiß über TikTok nichts außer dem, was ich in irgendwelchen Medien lese. So, weil ich halt irgendwie jetzt der Generation angehöre, die sagt so, oh, ich brauche echt mal eine Pause von den ganzen Sachen. Und ich finde schon auch, dass wir mehr Pausen von Social Media brauchen generell. Aber trotzdem, das sind die sind damit aufgewachsen, die sind damit groß geworden, die kennen das, die sind in 0, nix wissen, können die dir Sachen dazu beantworten. Und ich glaube, dieses konsequente Nutzen der jugendlichen Expertise zu allen Themen, die gesellschaftlich wichtig sind, das fände ich total wichtig. Und was ja aber auch interessant ist, wir konzentrieren uns wieder nur so auf dieses Rechte, auf die AfD gewählt haben. Aber es haben ja auch ganz viele, also ich meine, der Anteil, glaube ich, von anderen Parteien, die in dem Segment gewählt worden sind, 11% und nicht unerheblich davon ist Volt. Und die machen echt ein cooles Programm, ne? Also die sprechen die Jugendlichen auch an, aber eben auf eine andere Art und Weise. Und
genau, aber da wird gar nicht
man
drüber
mal
gesprochen.
Gucken, wie machen die das?
Genau, also vielleicht mal in so eine Richtung gucken. Und dann, ich musste gerade irgendwie sofort an die Anfänge von Fridays for Future denken. Ne? Also das war dann auch erstmal total belächelt, irgendwie so, ja, da jetzt machen die blau auch noch. Ne? Also es wurde auch nicht ernst genommen. Also dass Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen, politisch sich engagieren, für ein Thema einstehen, um Aufmerksamkeit zu generieren, dann irgendwie freitags nicht in die Schule gehen. Es wurde total belächelt und die wurden als Schulschwänzer sofort wieder irgendwie deklariert, ne? Aber sie wurden auch wieder nicht ernst genommen. Und erst als dann wieder so Strukturen dahinter waren, als dann quasi Erwachsene das ganze Ding auch gekapert haben, ne, dann wurden sie wieder ernst genommen und dann kam da wieder mehr raus. Und
Und
also
als angefangen wurde, sozusagen, ich sag mal, die letzte Generation und die politischen Ansichten von Greta Thunberg haben nicht gerade dazu beigetragen. Also ich finde, daran sieht man ja, ich glaube, dass Fridays for Future in seiner Ursprungsform heute auch deutlich erfolgreicher noch wäre, wenn es sozusagen die letzte Generation und die politischen Entgleisungen von Greta Thunberg nicht gegeben hätte. Und da sieht man aber eben natürlich, wie alles miteinander zusammenhängt, ne? Und auch wie dann schnell eine Art von extremem Verhalten dann auch wieder Menschen total abschrecken kann. Also, weil sie dann sagen, so, für Klimaschutz bin ich vielleicht, aber muss ich dann die jetzt gut finden, irgendwie, wenn die so einen Quatsch macht? Oder so, und ich finde, ja.
Aber weißt du, ich denke mir dann, also ich kann dann junge Leute verstehen, die das Vertrauen in die Politik verlieren, wenn man für so ein Thema auf die Straße geht, wenn man viel Zeit, viel Engagement investiert. Und die haben ja einen Punkt an der Stelle. Das muss man einfach sagen. Die aktuelle Politik ist verfassungswidrig. Ne? Also es gibt ein Urteil dazu, dass das so nicht in Ordnung ist. Aber das ist egal, gefühlt. Das ist dann halt einfach egal. So. Und dass man da natürlich dann auch so ein gewisses Vertrauen in Politikerinnen und Politiker verliert, wenn man halt merkt, hey, also wir haben einen Punkt, das ist die Krise schlechthin. Das ist das Ding, was uns halt alle irgendwie irgendwann kaputt macht. Ne? So. Es ist auch noch von einem Gericht entschieden worden, dass das verfassungswidrig ist, was da gerade passiert. Und es wird nichts gemacht, es wird einfach ignoriert, es wird einfach gesagt, naja, wir haben jetzt andere Sachen, denk mal an unsere Wirtschaft, guck mal da, jetzt hier Kriege und alle möglichen Sachen, ohne die Sachen kleinreden zu wollen. Aber das ist halt einfach ein Punkt, den die haben, und es wird einfach wegignoriert und es wird sich weggeduckt dazu. Und dann kann ich das auch nachvollziehen, dass man da, dass sich da so ein Frust entwickelt auch nochmal.
Also ich finde, so zwei, also Sachen, die, weil du fragst, wie können wir das denn jetzt irgendwie machen? Also ich finde, es hilft nichts, immer dann, wenn es um junge Perspektiven geht, junge Politikerinnen und Politiker sprechen zu lassen. Also
überhaupt
das ist
nicht.
Auch gut, das ist auch gut, aber die sind natürlich auch schon wieder so in dieser Welt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal so, wenn du die Augen zumachst und jemanden reden hörst, dann kannst du den Unterschied manchmal nicht hören, ob das jetzt jemand ist, die 24 ist oder die irgendwie 53 ist oder so. Also vom Sprech her einfach, ne? Also ich glaube einfach, dass so diese, wirklich diese Expertise aus den jugendlichen Lebenswelten, dass das total wichtig ist. So. Und den zweiten Punkt habe ich jetzt vergessen, vielleicht fällt er mir wieder ein.
Aber du, ich finde, das ist genau richtig. Weißt du, wenn wir über die etablierten Parteien sprechen, wenn wir über, lass es SPD, lass es Grüne, lass es CDU, ist ganz egal, FDP, ist total egal, welche man da nimmt. Um dort Karriere zu machen, um dort hochzukommen, muss man einfach quasi diese Parteilinien, diese Inhalte wirklich inhaliert haben und wirklich leben, so richtig, um wirklich relevant zu werden, dass man auch gehört wird, dass man gewählt werden kann, dass man auf Listen gestellt wird und sowas. Und ich glaube, damit verliert man die jungen Leute schon direkt. Deswegen finde ich, ich finde auch generell nicht nur, dass junge Politikerinnen und Politiker mit den jungen Leuten besser kommunizieren können. Und deswegen finde ich das Beispiel Volt so gut, ja, wie die das machen, weil da ist einfach da ist noch ein gewisses Vertrauen da. Da merkt man, okay, die sind nicht so eingeschliffen, die sind nicht so in so eine Richtung schon, dass man sagt, ja, okay, alles, was jetzt hier in der Partei oben gesagt wird, muss ich auch okay finden, weil ich will ja auch Karriere machen in der Partei. Und es ist total nicht die beste Idee, wenn ich jetzt in der, egal welcher Partei, unten einsteige und sage, naja, mein Ziel ist es mal irgendwie, da meinen Lebensunterhalt zu verdienen und auch irgendwie Politik gestalten zu können, dann ist es nicht die beste Idee, direkt erstmal quer zu schießen, ja, sondern da muss man erstmal sich einreihen und dann irgendwie mal nach oben arbeiten. Und das ist, sehe ich bei Volt einfach anders gerade. Und das ist der spannende Punkt. Und deswegen glaube ich, dass dort ein gewisser Vertrauensvorschuss nochmal da ist, weil noch nicht so viel von deren Seiten jetzt mal drastisch gesagt einfach versaut wurde in der Kommunikation. Und deswegen, wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, von so Parteien wie Volt, aber auch anderen kleinen Parteien, kann man sich da, glaube ich, in der Kommunikation sehr viel abschauen. Und ich denke mir dann immer dieses, wenn wir noch mal kurz über TikTok sprechen, diese TikTok-Tänze und sowas, ne, alles toll, sollen alles machen, ich finde das ja alles schön. Wenn ich mir dann anschaue, wie dann ein Herr Söder zum Beispiel da dann mitmacht, irgendwie sowas, und sich dann irgendwie freut, dass, oder freut sich die Abteilung, dass das Video unglaublich hochgeklickt wird oder viral geht quasi, ne, denke ich mir immer, ja, das haben jetzt viele Leute gesehen, aber doch nicht, weil das cool ist, sondern weil das so lächerlich ist, dass man es teilt. Also da frage ich mich manchmal so ein bisschen die Herangehensweise, weißt du, also dieses irgendwie, dieses Gefühl für diese Generation zu haben, dieses Gefühl für dieses Medium auch zu haben, ob das die richtige Herangehensweise, weil ich wage es einfach mal zu bezweifeln, ob das dann der Impact ist, den die genau haben wollen. Und wenn wir uns anschauen, du hast vorhin auch gesagt, naja, also die AfD ist sehr präsent. Ja, die AfD ist generell in den sozialen Medien sehr präsent. Die haben da eine ganz besondere Spreche und die haben auch einen ganz besonderen Zugang einfach zu den jungen Leuten. Und es ist auch nichts, was man innerhalb von jetzt ein paar Monaten oder ein paar Wochen irgendwie aufbauen kann, sondern die machen das seit Jahren. Die machen das seit Jahren gezielt, investieren sehr viel Geld, arbeiten sehr viel mit Leuten zusammen, mit Agenturen zusammen, die sich da unglaublich gut auskennen, die sich auch in der Zielgruppe sehr gut auskennen. Die haben da ihre Hausaufgaben gemacht. Das haben halt die anderen alle einfach nicht getan. Und da gibt es viel, was man aufholen muss. Man kann das aufholen, aber da muss jetzt auch investiert werden und man muss vor allem den jungen Leuten zuhören. Und man sollte sich nicht irgendwie finde ich, irgendwie so diese Lächerlichkeit preisgeben, weil damit macht man ja nur eins mehr. Man sagt, wir respektieren euch eigentlich gar nicht, wir nehmen euch gar nicht ernst. Guckt doch mal, was für Inhalte wir euch hier präsentieren. So, ne? Das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Und ich glaube, eine Sache ist ja auch irgendwie klar, dieses nur zu sagen gegen Nazis, das reicht halt nicht, ne? Also ich glaube, das ist kein, das, also natürlich ist es ein Argument, aber es reicht nicht, nur zu sagen, geht wählen gegen Nazis. Zum einen haben wir ja gesehen, hohe Wahlbeteiligung heißt nicht gleich, dass mehr demokratisch gewählt wird oder dass weniger antidemokratisch gewählt wird. Das haben wir ja nun gesehen. Und gegen Nazis, ja, das ist schön, aber irgendwie diese ganzen Betroffenheitsklauseln und gegen Nazis und was weiß ich, das ist ja alles richtig, aber es reicht nicht. Ich glaube, gerade die jungen Menschen wollen auch Taten sehen. Die wollen sehen, ihr redet nicht nur irgendwie, sondern ihr tut auch was. Und ich erlebe das ganz konkret in meiner Schule, in meinem Alltag, in meinem Kiez, auf dem Land, was weiß ich was. Ihr vergesst uns nicht so. Und ich glaube, das ist irgendwie einfach was, dieses, was sind die Taten, die aus solchen Floskeln erfolgen, ne? So. Und die dann vielleicht auch in den Vordergrund zu stellen und wirklich zu gucken, wo sind denn Sachen, die gut sind. Und wie kriegen wir es hin, dass wir mehr davon haben? So. Und wie kriegen wir es hin, dass es mehr als unsere gemeinsame Aufgabe verstanden wird? Ne? Also bei mir hat das jetzt irgendwie was ausgelöst, mit dem ich auch, glaube ich, noch nicht so richtig fertig bin, weil ich echt überlege, also ich habe nun selber keine Kinder, aber was ich tun kann. Also jetzt auch gar nicht mal nur mit Blick auf Kinder, Jugendliche oder was weiß ich was, sondern was ich mehr tun kann, irgendwie um sozusagen so ein auch mehr Zuversicht irgendwie zu verbreiten, die ich ja grundsätzlich schon auch habe. Aber man sich immer oft so auf das Extreme und auf das Kritische konzentriert, ne? Und ich weiß nicht, ob das, also kritisch müssen wir sein, ja klar, aber die Frage ist, wo liegen die Lösungen? Die Lösungen liegen nicht darin, dass ich irgendwas kritisiere, sondern dass ich eine bessere Idee habe. So. Und diese besseren Ideen zu entwickeln, ich glaube, das ist total wichtig.
Ja, total. Dieses auch die Gesamtgesellschaft mit einzubinden und einfach nicht immer nur auf einzelne Gruppen oder einzelne Gruppen auszuschließen, weil man sagt, naja, die habe ich sowieso verloren oder wie soll ich die denn erreichen? Die kriege ich ja gar nicht. Die hängen ja alle immer sowieso nur online rum. Das ist total spannend. Ich habe irgendwie gerade sofort an Vereinsstrukturen gedacht. Also das haben wir, da haben wir in Deutschland wirklich was ziemlich Einzigartiges. Also so gibt es das, glaube ich, relativ selten in anderen Ländern. Mir ist es kein Land bekannt, die so eine Vereinsstruktur, so ein bürgerschaftliches Engagement haben wie eigentlich in Deutschland. Das ist natürlich eine Möglichkeit, einfach jungen Leuten auch zu zeigen, hey, ihr könnt was bewegen, ihr könnt hier Verantwortung übernehmen und ihr werdet respektiert für das, was ihr hier macht. Und das ist auch natürlich ein Ort, wo Demokratie gelebt wird. Also das finde ich auch immer sehr spannend und ich selbst bin in einem Basketballverein, also ein großer Sportverein, aber wir haben halt eine Basketballabteilung und ich finde es wirklich toll, wenn man da einfach sieht, wie sich jetzt einfach Spieler aus meiner Mannschaft, die alle irgendwie Väter sind, irgendwie jetzt als Jugendtrainer ausbilden lassen, um einfach mit jungen Menschen irgendwie zu arbeiten und denen Sachen weitergeben zu wollen. Und das ist halt, man kriegt da auch so ein anderes Gefühl einfach für die, wenn man sich viel einfach irgendwie mit jungen Leuten umgibt, wenn man viel mit, also beim Basketball irgendwie mit Kindern oder Kinder trainiert oder sowas, das ist total spannend, du kriegst auf einmal die Themen mit, die für die spannend sind und ich glaube, das fehlt bei uns in der Politik total, dass wir mehr einfach auf die jungen Leute zugehen. Also natürlich gibt es ja diese Formate, wo man sagen kann, hey, wir reden jetzt mal oder da kommt mal einer irgendwie und sagt, jo, jetzt, was sind denn eure Themen, was ist euch besonders wichtig? Und dann kommen dann die zwei intelligentesten und cleversten Menschen aus dem Gymnasium, 12. Klasse, dürfen dann schön mit Kleidchen und mit Anzug dann vortanzen und dürfen dann irgendwie ihre zwei Fragen stellen, die dreimal mit der Presseabteilung abgeklärt wurden, ja. Aber das ist ja nicht, eigentlich muss ja ein regelmäßiger Austausch da sein, dass man das wirkliche Leben mal mitbekommt und nicht einfach eine Sternstunde irgendwie sagt, okay, ich mache jetzt mal einen Schulbesuch und dann werden alle, die Ärger machen in der Klasse, werden aussortiert und sind zufälligerweise krank an dem Tag und dann gibt es einfach kein realistisches Bild mehr. Das heißt, irgendwie müssen wir es schaffen, dass wir diesen Kontakt da nicht verlieren und vielleicht auch mehr auf die Lehrkräfte hören, die sagen, hey, wir sind brutal überfordert, wir können nicht mehr, wir sind an der Grenze, ich kann keine Inhalte mehr vermitteln, sondern ich probiere einfach nur, dass hier irgendwie alle, übertrieben gesagt, lebend rausgehen nach der Stunde. Das ist doch ein Warnzeichen, das ist doch ein absolutes Warnsignal und irgendwie müssen wir da... Ich habe nicht die Lösung absolut. Dafür, aber irgendwie müssen wir diesen Kontakt irgendwie wieder hinkriegen und wir müssen mehr reden und wir müssen vor allem, wir müssen zuhören. Wir müssen den Leuten zuhören. Das ist einfach das absolut Wichtigste.
Ja, also das glaube ich auch. Und dass wirklich die Schulen so vernachlässigt werden in mancher Hinsicht, das ist ganz, ganz großer Mist. Und ich glaube, das ist eine der großen Quellen dessen, was wir jetzt irgendwie, worüber wir jetzt auch diskutieren. Weil ich glaube, ich habe das bei unserer letzten Folge schon mal gesagt. Ich hatte ja so ein Gespräch, wo es auch sozusagen darum ging, was hält eigentlich unsere Gesellschaft zusammen und was weiß ich, und dass da auch so die Frage aufkam, naja, also mit manchen Leuten kann man ja auch schon gar nicht mehr sprechen, weil die sich so weit entfernt haben von irgendwie Leugnung von wissenschaftlicher oder von Fakten, die wirklich Fakten sind. Und das ist ja auch richtig. Und da ist halt dann halt auch wirklich die Frage, wen erreicht man? Aber also ich kann das vielleicht sagen, ne, dass ich dann sage, okay, da hört bei mir dann irgendwie das Gespräch auf. Aber eine Lehrerin oder ein Lehrer, die Schüler und Schülerinnen in ihrem Unterricht sitzen haben, die sagen, ja, das Kalifat ist doch toll, die können sich nicht davor drücken vor dem Gespräch. Die müssen was dazu sagen. Die können das nicht so stehen lassen. Die müssen irgendwie eine Art von Angebot machen, ein Gesprächsangebot machen. So, und das ist doch das. Und dann ist es wirklich schon also absolut notwendig, dass die da Antworten finden und Lösungen finden müssen, dass die viel mehr unterstützt werden. Ne?
Ja, und ich weiß, ich mache diese Sportkarte, ich mache die oft, ich ziehe die oft. Nee, aber was ich.
Ich kann die nicht so oft ziehen wie du.
Aber was ich da wirklich sagen muss, also das ist, ich spiele Basketball, seitdem ich seit der fünften Klasse. So. Und seit der fünften Klasse bin ich eigentlich auch im Verein dann basketballmäßig unterwegs. Und das Tolle ist, was ich wirklich, also das ist das neben dem ganzen Sport überhaupt. Jede Mannschaft war bei mir immer komplett Multikulti. Wir hatten diverse Nationalitäten dabei. Wir waren sowas von unterschiedlich, eine so heterogene Gruppe immer. Ich sage jetzt mal von der Ausbildung selbst, von dem Beruf, den wir ausgeführt haben, was die Eltern gemacht haben, vom Einkommen, von allem Möglichen, von, wie gesagt, Bildung, Schichten, alles Mögliche. Und es zieht sich durch bis jetzt einfach. Und das ist so toll. Also, und dann macht man noch, man macht gemeinsam einen Sport, den man liebt. Man hat eine Leidenschaft, ein verbindendes Element. Das kann Basketball sein, das kann Fußball sein, das kann auch was komplett außerhalb vom Sportbereich sein, wobei ich finde, der Sport hat da nochmal so eine besondere, eine Besonderheit, weil man gewinnt zusammen und verliert zusammen und man hat dieses Gemeinschaftsgefühl, weil man dann zusammen irgendwie, man muss sich immer sehr aufeinander verlassen. Und das gibt so ein Grundgefühl, dass ich sage, hey, ich vertraue denen in meiner Mannschaft. Und wir reden auch ganz oft einfach auch über Politik. Wir reden über alles Mögliche. Und natürlich sind da unterschiedliche Meinungen da. Ja. Aber man hat einfach eine Basis, dass man sagt, hey, das sind meine Leute. Wir hängen zusammen ab. Wir sind befreundet. Und dann kann man über andere Sachen einfach reden. Aber dieses, ich sage jetzt mal, diese demokratische Basis, dieses Gefühl, das haben wir alle. So, und das haben wir einfach auch gelernt durch den Sport, auch gelernt, dass wir da was wir gemeinsam bewegen können. Und deswegen finde ich sowas total wichtig, dass wir solche Strukturen haben und man kriegt noch so ein bisschen mit. Und ich meine, weißt du, wir leben ja auch in unserer Bubble irgendwie so, ne? Und total. Das ist eigentlich für mich so gefühlt mein einziger Zugang eben zu der echten Welt so ein bisschen, ne? Zu dieser irgendwie, wir sind Leute halt, die einfach nicht das Glück hatten, dass sie studieren durften wie ich, ne? In welche Probleme haben die? Einfach, wie ist es eigentlich, wenn man irgendwie gerade seinen Job verloren hat? Oder wie ist es denn eigentlich, wenn ich aus Tunesien komme oder sowas? Oder dieses Gefühl, da kann ich mich eigentlich gar nicht reinfühlen. Und das finde ich einfach so unglaublich toll und so unglaublich wertvoll, dass so ein Austausch einfach stattfinden kann. Und Verständnis füreinander und Respekt voreinander. Deswegen ganz großes Plädoyer für diese tolle Möglichkeit, dass wir in Vereinen einfach tätig sein können. Und das könnte eine Möglichkeit sein, einfach mehr Leute wieder zu integrieren, um eine Basis zu haben, um zu streiten, um über Probleme zu reden, über Politik uns aufzuregen und uns bessere Lösungsvorschläge machen zu können. Weil das ist immer das, was ganz oft kommt. Viele Leute regen sich auf oder teilen irgendwas bei Instagram und denken dann, sie wären schon politisch aktiv gewesen oder hätten sich schon engagiert. Nee, man hat nur drüber geredet, dass man es potenziell machen könnte, aber viele machen es einfach dann nicht.
Ja, und ich glaube, wir brauchen das alles, damit halt sozusagen auch dieses, du hast jetzt diese Vereine sozusagen auch als Quelle sozusagen auch des Austauschs beschrieben. Und viele suchen ja aber gerade auch in ihrer Freizeit einfach auch so Inseln der Erholung, wo man sich eben nicht über alles Mögliche austauschen muss. Da geht man halt dann, und wie gesagt, ich will mich bei allem überhaupt gar nicht rausnehmen, ne? Das betrifft mich genauso. Also dann
ich
geht man
mich
halt
auch
ins
nicht, also.
Yoga-Studio, wo alle irgendwie ein bisschen pießig sind und irgendwie, und natürlich brauchen wir auch diese Inseln, ne? Wo ich mich mal nicht über irgendwie diese Themen unterhalten muss oder was weiß ich. Aber ich glaube beides und in beidem irgendwie sozusagen auch eine Kraft zu sehen und eine Notwendigkeit auch zu sehen, das finde ich, glaube ich, auch wichtig. Martin, ich habe noch zwei Tipps, die ich gerne loswerden würde, so zum Ende hin. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie auch noch was
Einen habe ich, einen
mitgebracht
einzigen habe
hast.
ich. Einen habe ich.
So,
Fang du
also
mal an.
ich würde gerne noch mal allen sehr ans Herz legen, auf Instagram Elisabeth Koblitz zu folgen. Das ist eine Politik-Influencerin mit ihrem Newsiversum, die wirklich ganz toll, finde ich, Informationen aufbereitet, kluge Tipps gibt. Also auch gerade, wie kann ich mit Kindern über sowas sprechen, hat sie jetzt gerade einen ganz tollen Beitrag gehabt und einfach immer ganz schnell, ganz sachlich Informationen aufbereitet. Kann ich wirklich nur empfehlen, ihr zu folgen. Und das Zweite ist, passt jetzt gerade so ein bisschen, ich glaube, in der ARD-Mediathek, ARD One oder so, gibt es eine echt ganz wirklich lustige, unterhaltsame Serie über das Parlament, das Europäische Parlament in Brüssel. Also der Protagonist ist sozusagen der Referent eines Abgeordneten. Und was der so alles erlebt, das ist wirklich sehr humorvoll, aber es ist auch einfach nette, nette Unterhaltung, die auch nicht doof ist. Also so, die zwei Tipps habe ich.
Genau, ich hab einen exakten Tipp, also eine Dokumentation im ZDF und nochmal als kompletten Kanal eigentlich das Y-Kollektiv kann ich nochmal sehr empfehlen, gerade wenn man so ein bisschen auch in die Lebenswelt mal von jüngeren Menschen eintauchen möchte, was für Themen die denn interessiert und sowas und ich hatte eine längere Zugfahrt jetzt und habe mir da so ein paar Folgen runtergeladen, was ich sehr, sehr spannend fand. Die sind gut recherchiert, die Sachen, das sind spannende Reportagen, alle sehr subjektiv, also das sagen die auch ganz klar, das ist kein klassischer Journalismus, sondern es ist viel eigene Meinung dabei. Vielleicht kann man es eher so ein bisschen als kommentierte Dokumentation oder Reportage vielleicht bezeichnen. Sehr spannend. Und den konkreten Tipp, Heimvorteil mit Tommy Schmidt in der ZDF-Mediathek. Ist jetzt Fußball steht jetzt vor der Tür und Tommy Schmidt ist die eine Seite von Gemischtes Hack zusammen mit Felix Lobrecht, der erfolgreichste Podcast Europas. Wahnsinn, was die für Zahlen haben, unglaublich. Da geht es darum, also er ist großer Fußballfan und er begleitet drei Nationalspieler, Ter Stegen, Füllkrug und Gosens,
Oh, ich
ein
bin
Jahr
großer
lang.
Füllkrug-Fan.
Ja, zu Recht, guter Mann, muss ich sagen, sehr überzeugt von sich, der ist ein guter. Und begleitet die ein Jahr und besucht die immer wieder und gerade so dieses letzte Jahr, bevor es zur EM geht und gerade Gosens, der ja eigentlich aus Bergamo nach Berlin gewechselt ist und alles dieser EM untergeordnet hat und der es jetzt ja leider nicht geschafft hat in den Kader. Sehr, sehr spannend und das Besondere ist so ein bisschen, weil er hat halt nicht diese journalistische Distanz, weil er ist ja kein richtiger Journalist so gesehen, sondern der ist teilweise mit denen befreundet, teilweise aber auch so nicht so richtig, aber es ist ein anderes Gespräch und das fand ich so schön, diese Momente, wo die sich unterhalten haben und auch wieder dieses Fragen zuhören, ne? Die hören sich halt wirklich zu und da ist kein Fragen abhaken oder sowas und da gibt's so eine Situation dann im National Also es ist ein Spiel der Nationalmannschaft und danach stehen halt die ganzen Journalisten und Journalistinnen dann in so einer Reihe und Tommy Schmidt wartet halt auch und Thomas Müller kommt vorbei und läuft halt als erstes dann zu ihm, irgendwie um ihm halt Hallo zu sagen und geht danach diese Runde, diesen Pflichttermin machen und nachher ist dann dieses eine Ding und da sagt dann Thomas Müller, naja, wenn der Müller einen macht, dann wird's meistens was. Nur leider macht der Müller so selten ein, ne? Und dann haut er irgendwie ab. Und also solche Töne sind es halt und es ist halt einfach sehr, sehr nett. Kann ich sehr empfehlen. Heimvorteil, Tommy Schmidt, ZDF.
Okay. So, wir sind jetzt am Ende. Wir werden jetzt nicht heute veröffentlichen. Heute ist Mittwoch. Wir werden es wahrscheinlich erst irgendwie vielleicht bis Ende der Woche schaffen, sage ich jetzt mal so. Weil ich bei mir gerade echt ziemlich viel los ist auch. Hier ist Umzug angesagt. Ich sitze hier quasi zwischen gepackten Kisten. Deswegen ist vielleicht der Ton auch anders als sonst, weil mein gutes Mikrofon schon in irgendeiner dieser Kisten ist. Wir versuchen irgendwie unseren Rhythmus zu halten. Aber ehrlich gesagt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber es muss nicht immer der Rhythmus sein.
Genau, und das war zum letzten Mal, dass ich heute sagen konnte, liebe Grüße nach Berlin.
Ah, stimmt.
Ah! Das war das letzte Mal.
Oh Gott. Ja.
Oh Gott.
Das,
so.
Das stimmt. So, nun sind wir am Ende. Ja, wir bleiben weiter dran an dem Thema. Also ich würde gerne weiter dranbleiben an dem Thema, vielleicht auch jetzt nochmal über eben sozusagen Wahlverhalten hinaus, aber die Frage, wie wir mehr Optimismus und Zuversicht hier wieder irgendwie hinkriegen. Und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Wir bleiben dran.
Sehe ich genauso. So machen wir das. Julia, war sehr schön.
Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss, bis nächstes Mal, Martin.